Domradio Sonntagslicht.
Auch heute habt ihr wieder den richtigen Podcast eingeschaltet. Hier ist das Sonntagslicht am ersten Fastensonntag des Jahres 2025. Ich bin Olli Kelch. Schön, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Seit Wochen ist Papst Franziskus mit einer Lungenentzündung in der Klinik und ebenso nicht zu hören und auch nicht zu sehen. Bis Donnerstagabend. Da veröffentlichte der Vatikan nämlich seine Stimme mit einer kurzen, natürlich vorher aufgezeichneten Audiobotschaft aus der Gemelli-Klinik. Ja, was hat er da gesagt? Franziskus dankte darin den Menschen für ihre Gebete.
Ich danke euch von Herzen, dass ihr für meine Gesundheit auf dem Platz betet. Ich bin von hier aus bei euch. Gott segne euch und die Jungfrau Maria beschütze euch. Danke.
Die Menschen, die auf dem Petersplatz standen, als sie diese Worte von Papst Franziskus hörten, brachen in Jubel und Beifall aus. Bei einigen kullerten auch die Tränen. Ja, und wenige Stunden zuvor hatte der Vatikan bereits bekannt gegeben, dass sich der Zustand des Papstes den dritten Tag in Folge stabil gezeigt hätte. Auf domradio.de sammeln wir natürlich und berichten immer stets aktuell rund um die Uhr über die aktuellen Geschehnisse im Vatikan. Dort könnt ihr immer verfolgen, wie sich der Gesundheitszustand von Papst Franziskus gibt. Ist doch zumindest eine gute Nachricht zum Start vom Sonntagslicht, dass wir den Heiligen Vater mal wieder hören konnten. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, der hat am Donnerstag Geburtstag gefeiert. 75 Jahre alt wurde er. Aus diesem Anlass wird es am 9. März, am Sonntag, also heute am ersten Fastensonntag um 14 Uhr, einen Gottesdienst im St. Paulusdom in Münster geben. Der Bischof wird dem Gottesdienst vorstehen und predigen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit auch zur Begegnung mit dem Bischof, und zwar in der Halle Münsterland. Eine ziemlich große Halle. Ich war da mal vor 25 Jahren, habe Wetten, das dort gesehen. Und jetzt wieder zurück, jetzt wo der Bischof 75 wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte Bischof Genn Papst Franziskus den Rücktritt angeboten. Das Kirchenrecht sieht das so vor, dass ein Bischof, der das 75. Lebensjahr vollendet hat, dies auch tut, den Rücktritt anbieten. Die Entscheidung trifft der Papst. Da der Papst aktuell im Krankenhaus liegt, wird der apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, die Entscheidung am 9. März beim Gottesdienst im St. Paulusdom bekannt geben. Wir sind alle gespannt und werden natürlich über unsere sozialen Medien und auf unserer Website über den aktuellen Stand aus Münster berichten. Von uns aber jetzt erstmal nochmal Glückwunsch, Gottes Segen nachträglich zum 75. Und pst, am Schluss vom Sonntagslicht, da hören wir nochmal was vom Bischof Genn. So, jetzt haben wir zweimal über Männer geredet, jetzt wird es auch mal Zeit, mal wieder über Frauen zu reden hier im Sonntagslicht. Frauen und Kirche, das ist eine Verbindung, die sich zumindest aus der Sicht vieler Katholikinnen als sehr ausbaufähig gestaltet. Ich habe das jetzt bewusst nett formuliert. Einen Sprung in Richtung mehr Verantwortung für Frauen, der ist jetzt in Österreich im Bistum Gurk, Klagenfurt, gemacht worden. Ah, tolle Ecke da unten. Denn dort ist eine Frau in eine Bastion eingedrungen, die sonst nur geweihten Priestern bzw. Bischöfen vorbehalten ist, nämlich die Position des bischöflichen Vikars. Ja, und damit ist Barbara Welig-Frank jetzt die erste weibliche Bereichsstellvertreterin des Bischofs für eben diesen Bereich Synodalität und Kirchenentwicklung. Und was hat sie als erstes gedacht, als klar war, sie hat den Job?
Typisch Frau, ich habe die Arbeit auf mich zukommen sehen. Also was alles zu tun ist, weil das Thema ist mir natürlich nicht fremd, aber es war schon so innen drinnen eine sehr große Ehre. Ich habe sehr viel Anerkennung gespürt. Es war ehrlich gemeint, dass ich das jetzt machen kann und habe mich sehr gefreut. Also schon eine große Portion Anerkennung.
Seit Jahren ist sie schon in der katholischen Frauengemeinschaft aktiv, hat selber zwei Töchter. Und da wurde von den Frauen aus ihrem beruflichen und privaten Umfeld schnell der ein oder andere Wunsch an sie herangetragen. War ja nicht anders zu erwarten.
Also das ist schon sehr spannend. Ja, ich bin natürlich Projektionsfläche. Natürlich erhofft man so, die Barbara kommt und die Kirche wird sich ändern. Dazu kenne ich die Kirche zu gut und habe mich zu lange schon mit dem System beschäftigt, dass solche Reformen von heute auf morgen nicht möglich sind. Wir stehen auch als katholische Kirche in einer weltkirchlichen Gesamtsituation. Wo ich immer sehr positive Rückmeldungen bekommen habe, war, dass ich eine bin, die dranbleibt, die nicht aufgibt, die sich den Dingen stellt.
Ja, und es wird einiges geben, was die Gute auf jeden Fall ansprechen wird in den nächsten Terminen, wenn sie dann mit ihrem Diözesanbischof in Gurk Klagenfurt zusammenarbeitet. Nachlesen könnt ihr all das, was sie vorhat, was sie plant, auf unserer Website auf domradio.de. Barbara Welig-Frank ist die erste bischöfliche Vikarin. Wollen wir noch mal eben schnell erklären, was denn überhaupt ein Vikar oder jetzt auch eine Vikarin macht? Also in der römisch-katholischen Kirche bezeichnet dieser Begriff den Inhaber eines Stellvertretungsamtes. Bestimmte Befugnisse sind dieser Person dann übertragen worden. Brot ist eines unserer Grundnahrungsmittel und begleitet uns durch den Tag. Beim Frühstück am Morgen, als Pausenbrot zum Mittag, bei der Brotzeit am Abend. Aber Brot kann viel mehr. Mit einem Soli-Brot kann man auch Gutes tun und sogar den Hunger in der Welt lindern. Ja, auch in diesem Jahr wird es von vielen wieder Chancen geben, um eine Soli-Brot-Aktion auf die Beine zu stellen. Das ist eine Aktion vom Hilfswerk Miserior. In Recklinghausen hat man sich für den 22. März eine besondere Aktion ausgedacht. Auf dem Rathausplatz soll das längste Soli-Brot gebacken werden, was es in NRW jemals gegeben hat. Mehrere Recklinghäuser Bäcker haben sich zu dieser Aktion zusammengetan. Mit einem davon spreche ich jetzt. Michael Martin, er ist Bäcker der Bäckerei Martin. Wieso machen Sie mit bei dieser Aktion Soli Brot? Was ist für Sie an dieser Aktion so besonders wichtig?
Ja, ich denke mal, das Wichtigste an der Sache ist, dass wir in der Welt nach wie vor immer noch das Problem von hungernden Menschen haben. Also wenn man überlegt, dass von 11 Menschen einer hungern muss, dann ergibt sich das eigentlich von selbst, dass man an so einer Aktion teilnimmt und versucht, da auch zu helfen. Und in diesem speziellen Fall jetzt geht es ja wohl auch um die ökologische Landschaft in den Anden. Die haben dort besonders unter dem Klimawandel zu leiden. Und um diese Menschen dort zu unterstützen, die auch Hunger leiden müssen, haben wir uns selbstverständlich bereit erklärt, bei dieser Aktion mitzumachen.
Hat das lange gebraucht, bis Sie überzeugt waren? Oder kam man auf Sie zu und Sie haben direkt Ja gesagt?
Also ich kenne keinen von den Bäckern, der nicht sofort Ja gesagt hat. Wir haben alle sofort Ja gesagt.
Wie wichtig ist Ihnen darüber hinaus persönliches soziales Engagement?
Soziales Engagement ist, denke ich, in unserer Gesellschaft im Moment so wichtig wie nie. Also wir leben in sehr schweren Zeiten und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Also ich denke mal, da braucht man nicht lange nachzudenken. Da sollte jeder sein Schäflein zu beitragen. Und man sieht ja auch schon an den Teilnehmern, die hochkarätigen Teilnehmer, die wir haben für diese Aktion, dass das also schon eine Sache ist, die auch wirklich auch in anderen Kreisen gut ankommt.
Ja, Sie haben die Teilnehmenden gerade erwähnt. Rasmus Baumann, Generalmusikdirektor, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, Josef Hovenjürgen und Olaf Thon sind zum Beispiel vor Ort Ehrenspielführer des FC Schalke 04. Herr Martin, ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen alles Gute, nicht nur für die Aktion am 22. März auf dem Rathausplatz, sondern auch Ihnen persönlich. Alles Gute, danke Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch, danke sehr.
Es gibt ja so Dinge, davon erfährt man als Mann tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, fragt mich nicht wieso, aber immer erst recht zufällig und spät. So bei mir geschehen beim Weltgebetstag der Frauen. Dieser Weltgebetstag der Frauen, der ist mir tatsächlich erst ins Bewusstsein geraten, als ich für eine Pfarrei in Herten gearbeitet habe. Und dort wurde ich dann mit der Aufgabe konfrontiert, Plakate zu gestalten für eben den Weltgebetstag der Frauen. Und erst da habe ich begriffen, ach guck mal, sowas gibt es auch. Und dabei gibt es den schon seit Jahrzehnten. Im Domradio haben wir mit Ulrike Göken-Hüßmann gesprochen. Sie ist die geistliche Begleiterin, Vorstandsmitglied der KfD, aber auch Vorsitzende der Weltgebetstagsvereinigung. Und von ihr wollte ich zunächst einmal wissen, was diesen Weltgebetstag der Frauen so besonders macht.
Überall auf der Welt feiern Frauen die gleiche Liturgie. Eine Liturgie, die von den Frauen von den Cookinseln vorbereitet worden ist. Und das ist für mich was Einzigartiges. Das Gebet geht wirklich rund um die Erde. Und es ist ökumenisch und nicht nur in Anführungszeichen von den beiden großen Kirchen, sondern bei uns sind auch die sogenannten kleinen Kirchen selbstverständlich beteiligt. Also es geht bei uns um multilaterale Ökumene und das ist das Schöne. Und diese Ökumene ist so selbstverständlich, die wird einfach gelebt vor Ort und das ist was Wunderbares.
Frau Göken-Hüßmann hat es gerade gesagt, der Weltgebetstag wird weltweit gefeiert, immer wieder bereitet ein anderes Land den vor und der Weltgebetstag richtet sich auch gerade an Frauen und setzt sich für Frauenrechte ein.
Ja, für mich ist ein wichtiges Stichwort dieser Backlash, was Frauenrechte angeht. Wir erleben ja im Grunde, dass Frauenrechte, die wir eigentlich als sicher geglaubt haben, jetzt wieder in Frage gestellt werden. Die politischen Entwicklungen tragen dazu bei, auch in Deutschland, ich sag's offen, rechte Parteien vertreten rückwärtsgewandte Frauen- und Familienbilder. Also das ist für Frauen wirklich eine ganz, ganz, ja, ich sag mal, was soll ich sagen, fast gefährliche Situation. Die Gewalt gegen Frauen nimmt jeden Tag zu, auch in Deutschland. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Ernährungssicherheit ist in vielen Ländern nicht gegeben. Also die Situation für Frauen ist ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Und manches, was wir wirklich gedacht haben, das haben wir jetzt mal erreicht, das wird wieder neu in Frage gestellt.
Und da ist es umso schöner, dass man Erfolge nachweisen kann.
Was mich auch immer ganz positiv stimmt, die Frauen, die den Weltgebetstag feiern, sind wirklich der Motor der Ökumene. Wir sorgen dafür, dass die Ökumene vor Ort, die es ja nicht immer so leicht hat, nicht einschläft, sondern weitergeht. Und ja, wir kämpfen nach wie vor dafür, wir setzen uns nach wie vor dafür ein, dass es ein gemeinsames Mahl gibt, das nicht mehr unterschieden wird zwischen Eucharistie und Abendmahl, dass es zu gegenseitigen Einladungen kommt, dass wir einander willkommen sind. Da bewegt sich eine Menge und hat sich eine Menge bewegt und da sind wir stolz drauf.
Der Weltgebetstag der Frauen wurde gefeiert am Freitag, 7. März. Aber die ein oder andere Gemeinde feiert auch erst in der kommenden Woche. Schaut am besten einfach mal bei euch in den Fahrnachrichten nach. Nora Klar ist bei uns von der Ehefamilienberatungsstätte und sie ist die Expertin, wenn es um alles geht, was irgendwie mit Kirche zu tun hat. Und wir sind ja mitten angekommen in der Fastenzeit, erste Woche, heute ist erster Fastensonntag. Und bei dem einen oder anderen stellt sich tatsächlich so das Gefühl ein, was kann ich denn überhaupt fasten? Also selbst ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, darauf verzichte ich diesmal oder das mache ich mal bewusst. Ich bin froh, in guter Gesellschaft zu sein. Nora Klar weiß es nämlich auch noch nicht.
Ich verzichte dieses Jahr tatsächlich auf gar nichts. Irgendwie muss ich mir nochmal was überlegen, weil ich finde, man muss auch gar nicht so akkurat mit dem Aschermittwoch starten. Bei mir war irgendwie mein Alltag und mein Leben die letzten zwei Wochen so voll, dass ich mir gar keine richtigen Gedanken dazu machen konnte. Und eigentlich bin ich Fan der Fastenzeit. Und ich brauche, glaube ich, am Wochenende nochmal so eine Zeit, wo ich ein bisschen in mich gehe, weil die Fastenzeit ist ja auch eine tolle Zeit, um ein bisschen selbst zu reflektieren und mal zu überlegen, was möchte ich überhaupt. Und das werde ich mir am Samstag nehmen. Da setze ich mich in die Sonne und überlege mal, worauf ich vielleicht die Fastenzeit verzichten möchte.
So, und für alle, die jetzt sagen, Fastenzeit heißt doch einfach nur Wasser trinken, Fleisch nicht mehr essen und weniger Chips. Nora Klar erklärt nochmal, was es mit der Fastenzeit auf sich hat.
Es geht ja darum, in der Fastenzeit auf was zu verzichten, was aber irgendwie auch zu mir passt. Und nicht, weil Nachbar XY jetzt in der Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichtet, mache ich das auch. Sondern es geht wirklich darum, mal innezuhalten und zu überlegen, was möchte ich denn, worauf möchte ich verzichten und dann mein persönliches Ziel zu stecken. Und ich finde, vielleicht muss es auch nicht immer um den klassischen Verzicht gehen. Also es gibt ja auch ganz andere Arten. Zum Beispiel kann man auch auf Schnelllebigkeit fasten. Also zu sagen, ich nehme mir mal bewusst mehr Zeit für bestimmte Dinge.
Und wenn man es dann nicht schafft und merkt nach 10 Tagen, ich halte es nicht mehr aus, ich will meine Lieblingsserie sehen, ist alles auch nicht so schlimm.
Also erstmal finde ich, sollte man gnädig zu sich selbst sein und sich selbst im Blick haben und dann nicht zu streng sein, weil vielleicht hat man sich dann einfach nicht das richtige Ziel überlegt. Also man kann dann auch sagen, am Tag 2 oder 3, Moment mal, so wie ich gerade gesagt habe, ich beginne die Fastenzeit jetzt nicht am Aschermittwoch, ich setze mich Samstag hin und überlege mir mal was. Das darf sein und da nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Und natürlich gibt es aber auch ein paar Dinge, die helfen, um besser durchzuhalten.
Und wir wären nicht das Sonntagslicht mit den positiven Nachrichten, wenn wir nicht noch ein paar Tipps hätten, wie ihr durchhalten könnt.
Also wichtig ist es wirklich, dass man, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass man sich konkrete Ziele setzt, aber auch, dass sein Ziel, was man sich setzt, auch einen Sinn hat, dass man immer wieder sich rückfragen kann, wofür mache ich das hier eigentlich? Also die Sinnhaftigkeit für mein Fastenziel festzustellen. Und dann hilft es natürlich immer, das Commitment auch zu stärken, indem man den Menschen um sich herum auch davon erzählt.
Dann kann doch, glaube ich, nichts mehr schiefgehen. Für dich, für mich, für uns alle. Willkommen in der Fastenzeit.
Die Inspiration.
Ich gehe davon aus, dass Papst Franziskus meiner Ruhestandsbitte entsprechen wird. Mit diesen Worten wendet sich Bischof Dr. Felix Genn am ersten Fastensonntag in seinem vermutlich letzten Hirtenwort zur Fastenzeit als Bischof von Münster an die Menschen im Bistum Münster. Der Bischof wurde am 6. März 75 Jahre alt und Papst Franziskus hat schon im vergangenen Jahr seinen altersbedingten Rücktritt angeboten bekommen. Ob dieser angebotene Rücktritt nun angenommen wird, weiß ich hier jetzt nicht. Der Podcast wird ja vor dem Wochenende produziert. Aber ich kenne das Hirtenwort von ihm und darin unterstreicht er:
Ich gehe weiter mit Ihnen, betend, singend, mit Freude und Trauer. Ich werde vermutlich nicht mehr vorangehen, das wird ein anderer tun, genau wie ich, nur stellvertretend für ihn, unseren Herrn, mit Stärken und Schwächen. Wir gehen weiter gemeinsam zu Gott. Adieu. Amen.
Und wenn ihr jetzt parallel immer wieder mal bei Social Media auf unsere Website schaut, dann werdet ihr auch was zum Bischof Felix Genn und seiner Verabschiedung in der Halle Münsterland finden. Bis nächste Woche, dann bin ich wieder hier. Euer Olli. Macht's gut, gesegnete Fastenzeit. Tschüss.